Der Politikgeflüster-Podcast.
Zwar verliert das Coronavirus mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen etwas an Schrecken, doch Covid-19, die durch das Virus ausgelöste Krankheit, bleibt eine ernstzunehmende Bedrohung. Denn manchmal folgt auf eine Erkrankung noch Long-Covid. Diese Spät- und Langzeitfolgen können auch Menschen mit zunächst nur leichten Krankheitsverläufen ereilen. Die Betroffenen leiden dann unter körperlichen Symptomen wie Müdigkeit, Kurzatmigkeit oder Schmerzen in der Brust. Aber auch unter neurologischen oder psychischen Problemen, Konzentrationsschwäche oder Gedächtnisstörungen.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
So wie bei Sportlerin Annika. Sie will heute zum ersten Mal wieder 5 Kilometer laufen. Früher eine leichte Übung für die Sportlerin. Aber Covid hat einiges verändert.
Also ich mache schon mein ganzes Leben Sport und seit ich 12 bin, mache ich Triathlon. Mein großes Ziel war eigentlich immer schon, einmal eine Mitteldistanz zu laufen.
2020 wollte sie bei einem längeren Triathlon dabei sein. Aber Annikas Traum platzt, als im März zuerst ihr Bruder und ihre Eltern an Covid-19 erkranken und dann auch sie selbst.
Man hat halt Dauerschmerzen in den Gelenken, wie als hätte man Arthrose.
Ganz schlimme Schweißausbrüche, Herzrasen. Schwindelanfälle.
Diese migräneartigen Kopfschmerzen, das Gefühl, dass man keine Kraft hat.
Ich war immer eine starke Frau und ich bin jetzt so, fühle mich wie so ein Häufchen Elend.
Es ist ein Kontrollverlust über den Körper.
Das beeinträchtigt so deinen Alltag und so dein Leben, dass man einfach schon Angst hat, dass sich das gar nicht mehr ändert.
Ja, das im Intro war jetzt nur ein Beispiel der Sportlerin. Insgesamt leidet allerdings jeder 10. Corona-Patient unter enormen psychischen und physischen Belastungen, teilweise bis hin zur Arbeitsunfähigkeit nach einer Corona-Infektion. Heute wollen wir uns genau diesem Thema widmen. Long-Covid nennen Mediziner dieses seit längerem bekannte Phänomen. Und nun haben vor kurzem US-Forscher der Washington University in St. Louis School of Medicine in einer Studie herausgefunden, dass Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, auch nach der Erkrankung noch ein um bis zu 60% höheres Sterberisiko haben als Menschen, die nicht mit dem Virus infiziert waren. Rund 2,3% der in der Studie berücksichtigten Infizierten starben zwischen 1 und 6 Monaten nach der Infektion. Zudem sei das Risiko in den ersten 6 Monaten nach einer Erkrankung auf ambulante medizinische Versorgung angewiesen zu sein, laut der Studie um 20% erhöht. Die Studie begleitete allerdings vornehmend männliche Probanden im Alter von über 60 Jahren. Davon ausgehend sagte die New York Times selbst, dass die Zahlen eventuell nicht repräsentativ sein könnten. Dennoch wurden gravierende Langzeitfolgen in dieser Bevölkerungsgruppe ermittelt. Und wie gravierend diese Folgen sind und welche Bevölkerungsgruppen sie außerdem betreffen, wollen wir heute klären. Dafür haben wir einen Gast eingeladen, der zum Thema Long-Covid forscht und an der Julius-Maximilian-Universität in Würzburg tätig ist. Herzlich willkommen, Lukas Prösti. Ja, könnten Sie sich vielleicht einmal vorstellen und sich selbst und Ihre Forschungsarbeit uns näher bringen? Was genau machen Sie?
Hallo, ich bin Dr. Lukas Prösti. Ich bin molekulare Virologe und arbeite am Institut für Virologie und Immunobiologie in Würzburg. Meine Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf verschiedene humane Herpesviren. Herpesviren sind eine große Familie von DNA-Viren und infizieren 70-90% der menschlichen Bevölkerung. Nach der ersten Infektion werden die meisten Herpesviren latent und bleiben für den Rest unseres Lebens in unserem Körper. Wenn diese latenten Herpesviren wieder aktiv werden, kann dies viele Krankheiten verursachen. Einer meiner Lieblingsherpesviren ist HIV-6, der auch vererbt werden kann. Bis zu 1% der gesunden Bevölkerung erben diese Viren von ihren Eltern und tragen das Virus in jede Zelle des Körpers. In unserem Labor versuchen wir zu verstehen, wie diese latenten Viren reaktivieren und wie sie bei verschiedenen menschlichen Krankheiten aussehen können.
Dankeschön. Und wir wollen heute genau über die Folgen der Infektion sprechen. Wie ihr Zuhörer vielleicht schon feststellen konntet, wird unsere Folge heute ein wenig strukturierter ablaufen als sonst, da Herr Prusty indische Wurzeln hat und dementsprechend die Fragen vorher schon zugeschickt bekommen hat. Wir werden vielleicht etwas langsamer sprechen als sonst. Aber sonst ist alles wie immer. Und damit können wir auch schon mit der ersten Frage anfangen. Was genau versteht...
Aha, ich will dich nicht stoppen. Ich will dich nicht stoppen. Du bist schon so im Tunnel. Aber vielleicht stellen wir erstmal die restliche Runde vor. Was hältst du denn davon?
Oh je, das habe ich jetzt ganz vergessen.
Nicht schlimm, das ist quasi live. Aber es gibt ja einen dummen, dem es aufgefallen ist.
Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Nein, natürlich. Also wir haben wieder alle Flüsterer da und das tut mir jetzt total leid. Ich sehe euch ja auch alle noch dazu. Also wir starten natürlich mit der Eröffnungsrunde. Und bevor wir jetzt so tief in das Thema eintauchen, da war ich schon zu voreilig, ist meine Frage an euch heute, ob ihr bereits in der Pandemie mit den Folgen von Long-Covid in Berührung gekommen seid und wenn ja, wie, zum Beispiel über Verwandte oder über andere Wege?
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe es auch gerade komplett vergessen. Ich war jetzt wirklich bereit, in die Fragerunde einzutauchen. Also ist nicht nur dir nicht aufgefallen. Aber Herr Kabisch, Sie sind ja der Dumme, der es gemerkt hat. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, das Dumm. Zum Glück habe ich persönlich noch keine Erfahrung oder im persönlichen Umfeld irgendwas mit Long-Covid erlebt. Ich habe mich aber gerade in den letzten Monaten verstärkt darüber informiert, weil man sich natürlich auch schon so ein bisschen Gedanken macht darüber und würde sagen, dass ich so darüber relativ gut Bescheid weiß, was man halt im Internet so findet, aber persönlich damit zum Glück, muss man ja sagen, gar keine Erfahrung gemacht habe.
Hallo, ich bin LZ und mir ist es auch nicht aufgefallen. Ich hatte auch für JS noch keine Berührungspunkte zum Glück, aber ich hatte schon Erkrankte in der Familie, die jedoch nicht mehr von diesen Spätfolgen betroffen waren.
Hallo, ich bin TM und ich hatte tatsächlich schon Kontakt, also ein Freund der Familie, der an Corona erkrankt ist, der dann tatsächlich auch im Krankenhaus lag mit einer Entzündung bei der Lungenflügel, der muss jetzt immer noch sehr zurücktreten, also der leidet doch sehr an diesen Long-Covid, Folgen und Spätfolgen und der kann immer noch nicht so im Job eintreten, wie er es vorher wollte und die Infektion, die war im Oktober, also das ist, da merkt man das zum Beispiel.
Ja, also ich bin LP und bei mir ist es da ähnlich wie bei TM. Ich habe keinen direkten Kontakt mit jemandem gehabt, aber Freunde unserer Familie sind eben auch daran erkrankt und waren auch schon hatten schon eine Vorerkrankung und deswegen hat Covid sozusagen richtig bei den beiden zugeschlagen und die leiden auch immer noch daran und können teilweise auch immer noch nicht so weite Strecken gehen und die Infektion war auch im Dezember und es ist schwierig, aber ich persönlich direkt Kontakt hatte ich mit sowas noch nicht.
Ja, ich hatte auch keinen direkten Kontakt, Gott sei Dank. Niemand in meiner näheren Umgebung war an Corona erkrankt. Stimmt nicht. Gab schon welche, aber da weiß ich nicht viel von. Ich bin tatsächlich aber auf Long-Covid trotzdem relativ früh gestoßen, denn als diese Pandemie begann und zu uns rüberschwappte, da gab es im März die ersten Berichte und tatsächlich in einem damals noch existierenden Podcast, den es damals noch gab, den Aufwachen-Podcast, da wurde tatsächlich darüber gesprochen, weil sie nämlich Berichte aus Amerika gehört haben und da war das schon bereits Thema, dass es zumindest den Begriff Long-Covid gab es da noch nicht dafür, aber so ein Spätfolgen geben würde. Und damals haben sie schon die These aufgestellt, dass uns diese Spätfolgen noch über viele, viele Jahre beschäftigen werden und tatsächlich habe ich das damals natürlich abgetan. Wir haben ja gerade andere Sachen zu tun und da kommen andere Bedrohungen. Aber ich glaube, deshalb ist es ja umso wichtiger, dass wir heute darüber sprechen, dass genau diese Form uns noch viel, viel länger beschäftigen wird und viel, viel mehr gesellschaftliche Folgen haben wird, als uns vielleicht heute bewusst ist. Wie viele Lungenkranke wir dann haben werden und. Dementsprechend finde ich, dass das schon ein Thema ist, was uns indirekt ja im Prinzip alle betreffen wird, auch in der Zukunft.
Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Und es wurde ja jetzt auch schon ersichtlich, dass zwar nicht alle in der Runde direkt Erfahrungen mit Long-Covid-Folgen oder Patienten der Familie gemacht haben, aber ja, doch schon einige. Und was ist jetzt aber genau ein Long-Covid-Patient? Welche Person würde man unter diese Gruppe zählen? Wie sieht das die Forschung, Herr Prusti? Also was genau versteht die Medizin unter Long-Covid-Patienten? Welche Gruppen gehören dazu?
Ja, 10% Covid-19-infizierte Patienten haben seit Monaten weiterhin verschiedene klinische und biologische Probleme. Sie sind monatelang krank und jetzt bis zu einem Jahr oder so. Bei vielen Menschen, die keine größeren Auswirkungen der Covid-19-Infektion hatten, man kann sie als asymptomatische Patienten bezeichnen, entwickeln sie später komplizierte Gesundheitszustände. Diese Patienten werden als Long-Covid-Patienten bezeichnet.
Welche Symptome treten am häufigsten auf und welche Ursachen liegen ihnen zugrunde?
Ja, es gibt zwei verschiedene Gruppen von Long-Covid-Patienten. Die erste Gruppe von Long-Covid-Patienten weist Symptome wie Kurzatmigkeit, Herzklopfen bei Anstrengung, tägliche Fieberschübe, Bauchschmerzen und Durchfall auf. Die andere Patientengruppe weist schwierige Symptome auf, einschließlich schwerer Müdigkeit, Myalgie, Cognitive Dysfunction, Kopfschmerzen, Atmenort, Herzklopfen, Dysautonomie und orthostatische Intoleranz sowie postexzessionelle Malaise, die mit einem postviralen Müdigkeitssyndrom vereinbar sind. Es gab einige ernste medizinische Bedingungen. Lassen Sie mich Ihnen etwas erklären. Myalgie bedeutet Muskelschmerzen und Schmerzen, die Bänder, Sehnen, die Weichteile, die Muskeln, Knochen und Organe verbinden, betreffen. Ja, die andere Worte ist Dysautonomie. Dysautonomie bedeutet eine Störung des autonomen Nervensystems. Die Herz, Blase, Darm, so als Drüsen, Pupillen und Blutgefäße reguliert. Orthostatische Intoleranz ist die Entwicklung von Symptomen beim aufrechten Stehen, die beim Zurücklehnen gelindert werden. Und postexzessionelle Malaise ist die Verschlechterung der Symptome bereits nach geringer körperlicher oder geistiger Anstrengung, wobei sich die Symptome typischerweise 12 bis 48 Stunden nach der Aktivität verschlimmern und über Tage oder sogar Wochen andauern.
Gibt es ein Symptom, das besonders häufig auftritt? Also Sie haben ja gerade das Fatigue-Symptom angesprochen. Ist das häufig?
Ja, oh ja.
Wie werden denn Spätfolgen diagnostiziert?
Ich habe gesagt, bis zu 10% der mit Covid-19 infizierten Patienten entwickeln Long-Covid. Die Diagnose ist für verschiedene Arten von Symptomen unterschiedlich. Ja, das ist ganz andere.
Und wissen Sie schon, wie diese erfasst werden? Also gibt es dafür bestimmte Institutionen oder gehen die Personen dann zum Arzt?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Die Symptome sind ganz verschiedene. Ja? Jede Patientin kann ganz andere Symptome. Ja? So, verschiedene Doktor, verschiedene ja, Doktor kann sehen diese Patientin. Das gibt es keine eine Department oder so für diese Patientin, ja?
Ah, okay. Also das heißt, es gibt nicht die eine Institution, die diese Fälle erfasst. Es verteilt sich quasi. Es ist noch nicht genug erforscht.
Okay, let me tell it in English for the time being, yeah?
Yeah, sure. So, just go ahead.
There are too many different symptoms for these patients, and these symptoms doesn't come under a single doctor's expertise. Yeah, some patient can have fatigue, some patient can have heart problems, some patient can have problems in the brain. So there is not a single hospital doctor who can treat all long COVID patients. This is the biggest problem at this moment. Yeah.
Okay, also die Unterschiedlichkeit der Symptome führt zu Schwierigkeiten, weil es nicht eine Lösung, nicht eine Behandlung gibt durch die Vielfältigkeit. Das ergibt Sinn, natürlich.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass es sehr vielfältige Symptome gibt. Kann man denn trotzdem sagen, dass eine Bevölkerungsgruppe von diesen Symptomen besonders betroffen ist? Und wenn ja, welche Bevölkerungsgruppe wäre das?
Ja, sowohl kleine Kinder als auch Erwachsene sind von Long-Covid betroffen. Long-Covid tritt am häufigsten bei Menschen mittleren Alters auf. Die Prävalenz betrug 25,6% nach 5 Wochen bei den 35- bis 49-Jährigen. Bei jungen und alten Menschen ist es seltener. Circa 10% der Kinder zwischen 2 und 11 Jahren, die positiv auf das Virus getestet wurden, haben nach mindestens 5 Wochen noch Symptome. Aber nicht alle entwickeln Long-Covid. Ja.
Und an welchem Punkt steht die Forschung denn im Moment und gibt es bereits Möglichkeiten zur Behandlung auf anhaltender Symptome nach einer Infektion?
Ja, nochmal, das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist wichtig zu wissen, dass COVID-19-infizierte schwere Patienten meist kein Long-Covid entwickeln. Meist entwickeln asymptomatische COVID-19-infizierte Patienten Long-Covid. Dies macht es schwierig, eine direkte Rolle der COVID-19-Infektion bei Long-Covid zu glauben. Wir haben eine andere Hypothese. Wir glauben, dass Long-Covid nicht nur durch das COVID-19-Virus verursacht wird. Wir glauben, dass die Reaktivierung der Herpesviren nach einer COVID-19-Infektion die Hauptursache für Long-Covid ist. Wenn wir latente Herpesvirus-tragende Zellen mit COVID-19 infizieren, reaktivieren wir das Herpesvirus im Labor. Wir versuchen, diese genauer zu erfahren. Wir untersuchen auch Ähnlichkeiten zwischen Long-Covid und MECFS. Wir behandeln das seit keine Patienten. Ja?
Dürfte ich eine Frage sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch stellen, die Sie dann so beantworten, wie Sie es können, Herr Krusty?
it is easier when you can ask in English if you can.
Okay, yeah, I will do that. So we talked about certain age groups before.
Yeah.
And a question that just came into my head is, are there any chronic illnesses or any pre-existing illnesses that can lead to this long COVID symptoms, or that make it more likable for a person to suffer from long COVID symptoms?
Interestingly, no. Most of the long COVID patients are actually pretty much healthy people. They start long COVID just all of a sudden. As I said, most people who get COVID-19 infection and become severe, like ending up in ICU, these patients normally don't develop long COVID. Yeah, this is the healthy people who survived the COVID-19 infection just with a cold and little bit of fever or something like that. These people normally end up with long COVID. So that's the tricky part of long COVID. And this is why we believe that long COVID is basically not because of direct COVID-19 infection. Otherwise, everyone who is getting infected with COVID-19 should have long COVID. So once these people get infected with long COVID, or COVID-19 rather, they end up in having reactivation of latent viruses. We all have these viruses, yeah? And that causes the problem. Yeah, so basically these are the healthy people who ends up in long COVID.
Das heißt, besonders die Personen mit milden Krankheitsverläufen leiden unter Long COVID. Oder es ist wahrscheinlicher für diese Personen durch die bedingte Reaktivierung der Herpesviren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Okay. Das ist alles sehr spannend. Ja, LP, möchtest du was sagen?
Ja, also ich hätte noch eine Frage. Vielleicht könntest du die übersetzen. Mein Englisch ist nicht so Bombe wie dein. Nein, ob das für geimpfte Patienten auch gilt, weil da sagt man ja, dass die milderen Krankheitsverlauf haben, ob das bei denen auch mit Langzeitfolgen wahrscheinlicher ist.
Wie genau meinst du das? Also...
Ich würde es vielleicht noch ergänzen. Ich glaube, LP meint damit, gibt es zwei Formen. Also einerseits, dass die Geimpften, die können ja trotzdem an Corona erkranken. Ich glaube, das meint sie, dass die einen milderen Verlauf haben.
Ja, genau.
Und vielleicht kannst du es gleich verbinden mit dem Punkt, dass ja aktuelle Studien sagen, dass eine Impfung bei Patienten, die schon Corona hatten, auch Long-Covid verhindern kann. Das sind sozusagen zwei Dimensionen.
We'll go ahead with another question in English
because it
will be easier. So our politics teacher just said that current studies showed that it is less likable, or is it wahrscheinlicher? Dann muss ich noch mal
less likely, yeah. Less likely, yeah.
Less likely, yeah. Right? Dass es nicht so wahrscheinlich ist, an Long COVID zu erkranken, wenn man geimpft ist.
Ja, es gibt zwei Formen. Nochmal, also LP stellt die These auf, die Vermutung, dass quasi die Impfung ja dazu führt, dass man wahrscheinlich ja nicht erkrankt und damit ja auch wahrscheinlich nicht Long-Covid kriegt. Das wäre die eine Teil der Frage. Und der andere Teil wäre diejenigen, die schon erkrankt waren und danach geimpft werden, nach der Erkrankung. Da soll es auch helfen, die Long-Covid-Symptome zu reduzieren. Jedenfalls sagen das aktuelle Studien und der liebe Karl Lauterbach.
Aber jetzt schmeißen Sie meine Frage durcheinander, Herr Karl.
Nein, wir machen zuerst deine Frage. Ist ja gut, ist ja richtig.
Okay.
Ich halte mich raus.
So, a little restart.
Yeah, sure, no problem.
My friend LP was asking whether it is less likely for people who have been vaccinated to suffer from long COVID symptoms or to suffer from that in general?
No, there is no study which can provide proof for this. In general, if a person is being vaccinated with... So you are talking about COVID-19 vaccine?
Yes, right.
Yeah, so if a person is being vaccinated with the COVID-19 vaccines, then the chance of getting a full-fledged COVID-19 infection is very low. Yeah, so the chances of getting long COVID also goes down. So it is not directly related to vaccine, but it is because you don't get, the virus doesn't grow in your body so often, so fast. That's why the chances of getting long COVID also goes down.
Yeah. Okay, so it is rather linked to the infection.
Yeah, the rate of infection, yeah.
Okay.
And the second question, if I understand it right, yes, there are a group of scientists who believes that the COVID-19 vaccine helps long COVID patients to recover a bit, but it is a controversial fact. It is not being validated, and up to 25% of long COVID patients after COVID-19 vaccination are having even more severe effects. Yeah, so it is not proven yet that every long COVID patient will get benefit from the COVID-19 vaccine. But yes, there is a small group of patients who are claiming or telling that their symptoms decrease after COVID-19 vaccination.
Okay, so it could help to vaccinate these people, but there is no scientific proof yet.
Yes. So again, let me explain. You get it into the podcast or not, but it's good to know. There are two different...
Yeah, sure, definitely, no doubt.
There are two different potential or possible cause of long COVID. One group of people or one group of scientists believe that long COVID happens because of COVID-19 infection. Yeah. So if this is true, you give COVID-19 vaccines, you bring down the COVID-19 infection, and you also bring down the long COVID. Okay. On the other side, scientists like me, we argue that it is not the COVID-19 which caused long COVID. It is the herpes virus which causes the long COVID. Because before the COVID-19 came, from last 70, 80 years, there are hundreds and thousands of ME/CFS patients, yeah, which is more or less similar to long COVID. But they never got the COVID-19 infection, right? So in these patients, we see herpes virus reactivation. So if the herpes virus reactivation is the cause of long COVID, then COVID-19 vaccines probably will not directly help these patients to get rid of long COVID. They need a different way to treat the herpes virus reactivation rather than the COVID-19, because the COVID-19 is not there anymore. Some of the long COVID patients are sick from last 1 year. They don't have COVID-19 in their body from last 1 year. So if you treat them with COVID-19 vaccine, they will probably not get a new infection. But there is no way to stop the COVID-19 because there is no COVID-19 in these patients, yeah?
Okay, but if these long COVID symptoms are related to the reactivation of the herpes virus, are there any countermeasures that can be taken against this connection?
Yeah, that's what we are trying to study in our lab. We are trying to understand what part of the COVID-19 causes the reactivation of the virus. One very interesting thing is the spike protein from the virus. The spike protein itself is also capable of causing a lot of changes in the reactivation of the viruses. This is very important for us to know, because as you know, most of the COVID-19 vaccines are actually developed against the spike protein. Like, for example, Moderna vaccine, the BioNTech vaccine, we put the mRNA into our body, which produces the spike protein, and then our body starts producing antibody against the spike protein. But if the spike protein itself has an effect, then we will be in trouble. And that's why probably a lot of people having COVID-19 vaccines are also starting to have side effects, which is one of the most important factors that we are worried for giving vaccines to the kids, to the children. Because if you give vaccine to the people who are above 60 years old, you basically decrease the potential of any effect to the economy, to the life of the people on earth. Yeah, but if you start vaccinating kids below the age of 20, 25 with these vaccines without knowing what side effect they can have, just because to stop the COVID-19, then it will be a problem.
So you are definitely against vaccinating children just yet, even if it has a chance of decreasing the risk of getting long COVID?
No, not at all, not at all, not like that. I don't take it in the wrong way. But it is very important that before the vaccines are being approved for the kids, the side effect of the vaccine has to be fully understood, or at least it should be understood that which type of kids or which type of sex, gender, male or female have which type of effect, because it can vary. Yeah, but if there is a pandemic going on, definitely you would first stop the pandemic rather than thinking about what is going to happen after 10 years. Yeah.
Okay, thank you. Yes.
Yeah.
So since we were talking about the different population groups and how they are affected by vaccines or by the virus itself, did you research about these things, like which population groups are the most affected ones, and why is that so?
Yeah, so is it a part of the podcast, or are you just asking the question?
No, with connected with long COVID. So
okay, let me again explain it here. So normally the long COVID is not very common in elder people above the age of 60, because those people who got infected in the first round of the pandemic, they either mostly passed away, or if they survived, they are already in the age group where they have a lot of different side effects. They cannot say that they are suffering from so much of long COVID. Yeah. And then we are coming to the young people below the age of 20 or 25. These are the people who did not get infected in the first round of pandemic, because the virus was not infecting kids at that moment so easily. So, and now we are having the second and the third wave of virus, where the viruses are mutating, they are spreading more faster in the kids. So there is more chance for the kids to suffer from long COVID at this moment. But the middle age group, which is between, let's say, 25 to 45 or 50, these are the people who are actually the most sufferer from long COVID, because these are the people who are at their healthy age, healthy life. And these are the people who are walking, and they are the people who actually suffering from long COVID and feeling the worst part of the long COVID, because they have all these type of problems with the autonomic nervous system, fever and things like that. Yeah. So the most affected age group at this moment is between 25 to 45 or 50.
That's very interesting, because this age group takes up a large part of our society.
Exactly.
And so this is also what leads us to our question that we can discuss now. I think I'll ask in German first and then in English, so that you can answer it at the end of the students' statements, maybe. Genau, und das wäre dann auch unsere Diskussionsfrage jetzt wieder auf Deutsch. Das ist ja alles sehr spannend, was Herr Prusti gerade gesagt hat. Und da es so eine weitreichende, eine sehr große Bevölkerungsgruppe betrifft, eben die Mitte der Gesellschaft, interessiert es mich, wie ihr das seht. Welche Rolle sollte der Forschung zu Long-Covid zugeteilt werden, und wie sollten wir mit den Betroffenen umgehen? Es ist ja doch ein erheblicher Teil, 10%, und dann noch in dieser Altersgruppe. Wie seht ihr das?
Würde ich mal starten, während der Rest noch in sich geht. Vielleicht erstmal ganz kurz, es war jetzt ein langer Teil auf Englisch. Ich hoffe, die meisten haben es ganz gut verstanden, was da gesagt worden ist. Vielleicht doch nochmal zwei, drei Punkte, die gesagt worden sind, die ganz interessant waren. Also einerseits die nochmal, wie vorhin schon mal formuliert, diese Verbindung, dass quasi die These, jedenfalls in der Forschung von unserem Gast heute ist, dass quasi der Herpesvirus eher die Verbindung von Herpesvirus und Corona diese Long-Covid auslöst. Was sehr interessant war, weshalb er der Meinung ist, da widerspricht er doch vielen Forschern auch hier in Deutschland, also vielen Sachen, die man jedenfalls findet, wenn man mal recherchiert, die der Meinung sind, dass also auch das nachträgliche Impfen von Erkrankten helfen würde, mit der Argumentation, naja, kann ich helfen, weil eben der Herpesvirus. Und wenn man das jetzt alleine hört, würde ich zu der Frage von AHA natürlich sagen, natürlich muss man diese Forschung intensivieren. Ich glaube, das passiert ja auch, wenn man sich mal ein bisschen beliest. Es gibt ja ganz viele Forschungsverbünde, die da aktiv werden. Es gibt aber, glaube ich, auch ganz viel Halbwissen. Wie man mit den Betroffenen umgehen soll, ist allerdings eine etwas schwierige Frage, weil erstens glaube ich, nicht jeder, der an Long-Covid erkrankt ist, dem ist das jetzt schon so bewusst. Nicht überall wird es, glaube ich, richtig erfasst. Das ist das Erste. Also wir bräuchten wahrscheinlich so eine Art Datenbank oder irgendwie eine generelle Erfassung all dieser Fälle. Und dann bin ich mir auch nicht sicher, ob man in ein paar Jahren, ich weiß ja nicht, wie lange die Folgen noch von Long-Covid wirken können, ob man in ein paar Jahren dann wirklich sagt, das sind alles Corona-Geschädigte oder ob das dann irgendwann wieder normal ist. Also nicht falsch verstehen, aber es kann durchaus sein, dass irgendwann mal jemand eine schwere Lungenembolie erleidet und wir dann feststellen, ja, der hatte ja vor 15 Jahren Corona, ist das eine Spätfolge oder eben nicht. Und wie man dann damit umgeht, das ist, glaube ich, gerade aktuell noch nicht so richtig bewusst. Insofern würde ich da für eine Erfassung plädieren und würde dafür plädieren, das Thema deutlich höher auf die Agenda zu setzen, als es für mich gefühlt in Deutschland aktuell jedenfalls der Fall ist.
Ja, da wären wir wieder beim Stichwort Generation Corona, was Sie auch angesprochen haben. Genau.
Kann ich? Ja, okay.
Du darfst.
Also, Herr Kabisch, darf das hier mal sagen, Ihr Englisch ist nicht so gut, haben Sie es doch alles super verstanden, würde ich mal sagen. Also, erstmal finde ich auch, würde ich Ihnen da vollkommen zustimmen, dass man da auf jeden Fall sich stärker in die Forschung gehen muss. Ich würde eigentlich ganz gern noch mal eine Frage stellen. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt wieder machen sollten, wieder ins Englische zurück.
Mach's doch, wir sind frei. Das Feedback wird's uns zeigen.
Okay. Also ich würde Ihnen noch mal eine Frage stellen, Herr Prischti, wird das so ausgesprochen? Ich hoffe es. Ist das okay?
Ja.
Okay, super. So, do you think that research recorded regarding long COVID should be more focused on children or more like elderly people, because you already said that the people that are affected are mostly like middle-aged people, but still young kids and children will suffer much longer from long COVID, so shouldn't the research be also focused on them?
Yeah, let me again explain you a little bit. There is a overlapping between long COVID and another disease called ME/CFS. Yeah, ME/CFS basically means chronic Müdigkeit und Erschöpfung. Yeah, there are patients with ME/CFS, and in Germany, the largest cause for school children to drop out of the school or education is ME/CFS. Yeah, maximum number of children stop going to the school or stop their studies in Germany because of ME/CFS. And these patients normally suffer ME/CFS because of Epstein-Barr virus, which is also a herpes virus. Now, the most important part of long COVID in children is that if the children after the COVID-19 infection suffers from long COVID, which is similar to ME/CFS, they will change the future of our generation. Yeah, that's why it is very important that we should understand long COVID in young children as well as in the middle-aged people. There is probably a difference how to understand in the young children. Normally, the kids are not infected with many other things in their life because they are pretty much young, but the middle-aged people have already acquired a lot of different infections. Yeah, so research has to focus in two different ways on young children and the middle-aged people.
Wenn ich das mal aufnehme, was er gerade gesagt hat, dann wäre das ja noch mehr ein Argument dafür, das zu verstärken in der Gesellschaft, Diskussion darüber. Also wenn wir die Forschung für junge, jüngere Menschen, als auch für diese, JS hat es jetzt Mid-Ager genannt, also die mittlere Generation, wir würden es wahrscheinlich so ein bisschen
ich
die...
Ich habe es Middle-Age genannt.
Sorry. Middle-Age.
Vielleicht habe ich es auch falsch gesagt.
Nee, hast du, glaube ich, nicht falsch gesagt. Ich glaube, in der Soziologie nennen wir das die mittlere Generation oder so. Egal. Dann wäre es ja vermutlich umso wichtiger, da denen die Schritte zu gehen, die angekündigt worden sind, nämlich mehr darüber mich mehr mit zu beschäftigen, mehr dazu zu forschen und mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Alleine schon, weil ich auch glaube, dass man ja vielleicht in der Zukunft bei ähnlichen pandemischen Zuständen vielleicht dann andere Schlussfolgerungen ziehen könnte. Auch das ist ja so ein Aspekt vielleicht.
Ja, also um noch etwas dazu zu sagen, zur Forschung. In Deutschland hat jetzt vor kurzem in unserer Nähe das Oberlin-Haus eine ambulante Rehabilitation zur Behandlung neurologischer Folgeschäden von Long-Covid angekündigt und in Gang gesetzt. Was aber Forschungsgelder angeht, ist Deutschland noch nicht ganz so weit wie andere Staaten. Also in den USA läuft es schon im vollen Programm. Da wurde vor kurzem 1 Milliarde Euro an Forschungsgeldern für die Covid-Langzeitfolgen bereitgestellt. Und diese Erkenntnis, in die Richtung zu gehen, fehlt, denke ich, in Deutschland noch ein wenig oder ist zumindest nicht ganz so publik durch verschiedene Geschehnisse, Masken, Affären, Testbetrug und einige andere Sachen. Ich glaube, dass das dadurch in den Schatten gestellt wurde und dass das auf jeden Fall noch stärker thematisiert werden muss.
Ich würde vielleicht mal noch eine ganz provokante These in den Raum werfen, passend zu dem. Also wenn wir jetzt gehört haben, dass diese mittlere Generation vor allem die Betroffene ist und wir gehört haben, dass es ja vor allem die asymptomatischen Fälle sind, die dann Long-Covid entwickeln, dann würde ich vielleicht mal an Drosten ansetzen. Drosten sagt ja, jeder, der im Herbst nicht geimpft ist, also übertreibt ein bisschen, aber er sagt, die Gefahr für jeden, der nicht geimpft ist, im Herbst an Corona zu erkranken, ist sehr hoch. Dann wäre ja die logische Konsequenz, wir müssten jeden impfen. Schrägstrich, Impfpflicht. Und das wäre jetzt meine These. Wäre das nicht eine Variante, auch um Long-Covid langfristig zu bekämpfen? Wir wissen nicht, wie die Folgeschäden sind. Wir wissen nicht, was der Gesellschaft noch kosten wird. Wir wissen nicht, wie viel Schaden einzelne Personen nehmen würden. Wäre es da nicht eine Möglichkeit zu sagen, ähnlich wie bei Masern, wir sind uns den Folgen bewusst, wir müssen was dagegen tun, also Impfpflicht. Wie würdet ihr euch zu dieser damit verbindenden These positionieren? JS, du darfst gerne beginnen. Übrigens, danke für dein Lob für mein Englisch. Verstehen ist gut, sprechen ist das Problem.
Ja, Sie wissen doch, ich muss mich noch mal ein bisschen einschleimen. Es ist schon lange nichts mehr gekommen von meiner Seite aus. Ich finde, Impfpflicht ist ganz, ganz schwierig. Und obwohl ich 100.000% fürs Impfen bin und auch jedem empfehle, sich impfen zu lassen, finde ich, eine Impfpflicht ist einfach der falsche Weg. Und Sie haben jetzt die Kosten für die Gesellschaft angesprochen. Natürlich, das ist ein Problem. Das wird man in Zukunft irgendwie regeln müssen. Da habe ich auch keine Ahnung, wie das mal sein soll. Und das hört sich jetzt, glaube ich, super scheiße an und nicht sonderlich human, aber jeder, der sich nicht impfen lassen möchte, der muss sich dann einfach den Risiken bewusst sein und sich darüber bewusst sein, dass er dann potenziell an Corona erkrankt. Man kann auch an Corona erkranken, wenn man nicht dran glaubt. Wer glaubt, hätte es gedacht. So. Von daher muss man dann einfach damit klarkommen. Und natürlich ist es schön, diese Idealvorstellung zu haben, dass sich jeder impfen lässt und alles ist toll. Aber so wird es nun mal nicht sein und ich glaube nicht, dass eine Impfpflicht da der richtige Weg ist und ehrlich gesagt wird auch keine Partei das so kurz vor der Bundestagswahl durchsetzen.
Ich sehe das ähnlich wie JS. Also ich fand, das klang jetzt, war voll richtig ausgedrückt, da war jetzt nicht irgendwie was jetzt nicht human klang. nee, ich sehe das genauso, vor allem, ich meine, die Corona-Impfung ist ja nicht die einzige die Impfung, die wir haben. Und auch bei allen anderen Impfungen, wo viele Krankheiten sehr gefährlich, sag ich mal, werden können, ist auch keine Impfpflicht. Auch wenn wir jetzt natürlich eine Pandemie haben, ist natürlich ein Ausnahmezustand. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich einfach
gar nicht impfen lassen wollen und die dann zu zwingen, sich impfen zu lassen, ist die andere Sache, weil das ist ja dann immer noch bestimmte Freiheitsrechte, da greift man ja dann praktisch auch ein bisschen in die Selbstbestimmung ein und finde ich auch ein bisschen schwierig und ja, vor der Bundestagswahl wird da sowieso, glaube ich, nichts kommen.
Aha, willst du kurz reagieren sonst?
Ja, genau, auf den Punkt, also ich sehe es insgesamt genauso. Ich finde aber, dass man nicht vergessen sollte, dass es uns ja immer noch als Gesellschaft insgesamt betrifft. Also natürlich würden die Krankenhäuser und Gesundheitsämter entlastet werden, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft wäre. Aber es könnte immer noch zu kleineren Ausbrüchen kommen, ja, unter diesen Gruppen, unter den Personen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und das ist ja auch kein Problem, was in Deutschland betrifft. In den USA ist es ja noch schlimmer und sobald das Reisen wieder vereinfacht wird, stellt sich die Frage, ja, ist das die richtige Entscheidung, weil das ein erheblicher Teil ist, der dann doch dem kritisch gegenübersteht. In Deutschland zum Glück nicht ganz so extrem, aber ja, weltweit gesehen gibt es da schon einige Staaten, in denen sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung querstellt.
Da muss ich dir 100% vollkommen zustimmen und ich sehe auch wirklich deinen Punkt. Ich bin da auch nicht so ganz hundertprozentig dagegen. Meine Aussage wurde aber vor allem vor dem Hintergrund getroffen, dass ich davon ausgehe, dass wir eine Herdenimmunität erreichen, aktuell mit den Impfbereiten. Von daher, wenn man davon ausgeht, was man jetzt natürlich nicht hundertprozentig kann, ist mir auch klar, aber wenn man davon ausgeht, dann finde ich es nicht legitim, eine Impfpflicht durchzusetzen.
Bevor AHA reagieren kann, ich packe mal in die Shownotes einen Text in einer Republik, das ist ein Schweizer Magazin, war Drosten zum Interview gewesen und er wurde da unter anderem auf diese These angesprochen, die JS gerade formuliert hat, nämlich wir erreichen ja vermutlich in Deutschland, wenn wir irgendwie genug Impfstoffe haben und alle sich dann impfen lassen können, Herdenimmunität. Und Drosten hat ihm widersprochen, gesagt, es gibt keine Herdenimmunität. Mit dem Argument, der Begriff Herdenimmunität kommt aus der Forschung von Kühen, also Forschung von Tieren im weitesten Sinne, wo man abgegrenzte Bereiche quasi hatte, wo man sagen konnte, es funktioniert. In einer globalisierten Gesellschaft kriegen wir keine Herdenimmunität hin. Dafür müssten wir ja garantieren, so seine These, dass eben 80-90% auf der Gesellschaft, in der ganzen Erde geimpft werden. Plus dem Fall der Gefahr der Mutation des Virus. Insofern, das Argument von JS ist ja nicht falsch, bitte nicht falsch verstehen, aber ich will nur mal als Gedanke hinzubringen, dass diese Vorstellung, die wir immer haben, die uns auch von der Politik verkauft worden war, vielleicht ein Irrglaube ist, weil diese Herdenimmunität eben nur eine Metapher ist, aber faktisch nicht so umsetzbar und erreichbar.
Und was ist dann die Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Globale Impfpflicht?
Naja,
einfach mal Impfstoffe gerecht verteilen weltweit?
Ja, zum Beispiel. Also eine kleine globale Impfpflicht ist schwierig. Wir wissen auch alle, dass eine Impfpflicht immer als Fragestellung sowieso schwierig ist, weil jemand dazu zu verpflichten, führt nochmal zu anderen Reaktionen. Das sehen wir schon bei den Maskenverweigern und. Aber natürlich, also er wird leider in diesem Interview darauf nicht angesprochen, was seine Lösung wäre. Ich glaube aber, er würde argumentieren, natürlich, wir müssten dann weltweit impfen. Wir müssten gerade in den Bereichen impfen, wo der Virus unter Mutationsdruck gerät, nämlich weil er bei uns eben nicht mehr so einfach sich verbreiten kann. Denn noch haben wir das Glück, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, dass alle vorhandenen Impfstoffe auf alle Varianten des Virus anspringen und in irgendeiner Form wirken, unterschiedlich stark, unterschiedlich genau, aber sie wirken. Und was passiert in diesem Augenblick, in dem der Virus mal irgendeinen Bereich erwischt, in der Mutation? Auch da sagt Drosten, ist nicht sehr wahrscheinlich, weil SARS-CoV-2-Viren nicht so mutieren und so. Ja, okay, aber wenn er dann doch mal anders mutiert. Insofern, weltweit wäre der wahrscheinlich bessere Schritt im Ganzen und würde dem irgendwo helfen und irgendwie einen Schutz generieren. So, aha, du darfst, tut mir leid.
Ich habe gerade Herrn Krusty nicken gesehen in unserer kleinen Diskussion und deswegen wechsle ich jetzt nochmal kurz. So, we were talking about the herd immunity. I don't know if I'm pronouncing it right, but I hope that you understand it. Yes, and we were talking about whether there should be a compulsory vaccination in Germany or worldwide. And I'd like to know what are you thinking about it? Should this be proceeded or is it the wrong path?
Yes. So the most important thing is that the balance between the benefit and the loss. Yeah, if you don't vaccinate the people, then the chances of suffering from COVID-19 infection and then ending up in the hospital and the ICU and having long COVID or similar problems for the rest of the life is larger. But with the vaccination, of course, there will be a small number of people will have side effects of the vaccination because we have a completely new type of vaccination now. The mRNA vaccines, the BioNTech vaccine and the Moderna vaccine has never been tried before. So we don't know exactly what they do. But what we know is that they definitely stop the COVID-19 infection. Yeah. So I would support the mass vaccination, the vaccination of people as much as possible, which will basically stop the pandemic sooner than we think. Let me give you an example. When 1918, the influenza, the Spanish influenza came, at that time, there was a study done in Iceland, Reykjavik, where they found that in 10 days' time, they had 60% of the population of the Reykjavik got infected with the Spanish influenza within 10 days' time. Yeah. So these viruses, they spread very rapidly and nothing can protect from getting a new infection. So we must or we should go for vaccination, which will at least decrease the effect of pandemic and the stress on the society to a great extent. Yes, I can understand the hesitation of side effects and the so-called the German system of protection, individual rights and things like that. But as you know that we take vaccines almost every now and then, every year we take flu vaccines and things like that, yeah? So vaccines, like, you know, the polio vaccine, yeah? Without the polio vaccine, we would have a huge amount of polio patients. Now polio is almost gone from Earth because of vaccination, yeah? So vaccines do help. So I would strongly suggest vaccination as much as possible.
Also um das nochmal kurz ins Deutsche zu fassen, Herr Pussy hat sich gerade auf die Impfpflicht, ich glaube, gegen die Kinderlähmung ausgesprochen, genau, und da den Vergleich gezogen, dass es auch ja auf jeden Fall der richtige Schritt war und sehr wichtig war für uns als Gesellschaft und dazu beigetragen hat, dass die Krankheit ja eingedämmt wurde. Ja, ich hätte da noch eine Frage, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, Impfpflicht und wie sollte man das Impfen attraktiver gestalten? Do you think that a form like in the US, so a lottery as they initiated it a few weeks ago, could be beneficial and attractive to those that are skeptical in terms of being vaccinated?
I mean, this is not ideal. You cannot attract millions of people to get vaccinated just because of lottery or something. But one thing is very interesting that at this moment, vaccination through the needles is the only way, but there are a lot of new vaccines are coming slowly. Some of them can be given through nasal spray. Some of them can be given through capsules in the form of bacterial infection, which doesn't harm the human being. So there are many different non-invasive form of vaccines are coming slowly. Maybe within 1 year time, we will see many different forms of vaccines. They might be much more acceptable than getting the needle-based vaccines, because now people think that they have to go to the Impfzentrum, get a vaccine, and then side effect. But if you have a vaccine which comes in the form of a spray, you just take a spray and put it in your nose and you get vaccinated. It's nice, right? So maybe technology improving will help to attract more people to get vaccinated rather than giving them money to get vaccinated. Yeah, I don't know.
Übrigens, aha, ich glaube, passend zu dem, was er gerade gesagt hat, also er hat ja dafür ausgesprochen, quasi nicht irgendwelche Vergünstigungen, Geschenke, Geldgeschenke, was auch immer zu geben. Ich glaube, wir haben in Deutschland sowas schon. Nennt sich dann irgendwann mal digitaler Impfausweis, um ins Ausland reisen zu können. Und wenn ihr euch mal zurückerinnert, als wir im November darüber mal gesprochen hatten, damals bei unserer Ausgabe zu USA, da haben wir auch einen kurzen Exkurs zur aktuellen Corona-Thematik gemacht. Und da hatten wir das schon mal angedeutet. Irgendwann kommt das nämlich mal, dass man nur mit Corona-Impfung bestimmte Sachen darf, also freitesten kann, dass man ins Ausland fahren kann, dass Länder diese Impfausweise verlangen, jetzt egal in welcher Qualität die jetzt vorliegen und wie testsicher die sind und so, alles klar. Und den Stand haben wir jetzt. Und deshalb, ich gebe keine Statistiken dazu aktuell in Deutschland leider, aber ich glaube, dass es nicht einen unbeschränkbaren kleinen Teil gibt an Menschen, die sagen, ey, ich will im Sommer wegfahren. Für ins Ausland. Und die wollen da aber, dass ich nachweise, dass ich geimpft bin. Und das, glaube ich, ist der Antrieb. Indirekt. Genauso wie wir es damals vermutet haben.
Das ist tatsächlich so. Genau so eine Aussage habe ich erst vor 2 Tagen von Bekannten gehört. Ich war ein bisschen erschrocken, aber letztendlich ist es die Hauptsache, dass man sich impft und dass man den Schritt zur Bekämpfung der Pandemie geht. Ob es jetzt dadurch passiert oder aus eigener Initiative heraus, ja, das ist dann nicht ganz so relevant, denke ich.
Aber das sagen gerade ganz viele. Also ich habe auch gerade das auch vor ein paar Tagen mitbekommen. Also meine Cousine zum Beispiel, die meinte, ja, ich will wieder wegfliegen, nur deshalb lasse ich mich impfen. Also, ne, also da ist schon dieses Denken ist schon vorhanden. Und ich glaube auch nicht erst seit gestern.
Na, auf keinen Fall. Also das besteht auch schon länger, da stimme ich dir zu. Ja. Und jetzt merkt man es aber dadurch, dass immer mehr Menschen an die Freiheiten denken, so das Licht am Ende des Tunnels sehen, was durch die Impfung erst ermöglicht wird.
Ja, weil jetzt auch die Priorisierungen aufgehoben werden, die ja die Möglichkeit haben, sich auch impfen zu lassen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja, war nur noch mal passend zu dem. Also das passiert von alleine quasi und ich glaube, da wird man für künftige Pandemien, wie auch immer sie aussehen, vielleicht auch ein paar Sachen lernen können. Übrigens auch zu der Frage der Impfpflicht, warum das in Deutschland damals auch nicht am Anfang eingeführt worden ist, abgesehen davon, dass es auch nicht möglich gewesen wäre vor einer möglichen Bundestagswahl und so, alles klar. Ich glaube, diese Angst vor den mRNA-Impfstoffen wäre auch zu groß gewesen. Also damals war das ja, erinnert euch an die Anfangsphase, da war die Angst da davor halt, oh, der was ja völlig falsch ist. Da kommen irgendwelche DNA in meinen Körper und ich werde verändert und am besten ist noch der Chip mit drin, mit dem ich dann Bill Gates orten kann und so. Was ja alles absoluter Blödsinn war, ohne Frage, aber diese Angst war groß und wie das gekippt ist in dieser Phase, ist hochinteressant, wenn ihr euch zurückerinnert, dass dann AstraZeneca, also der Vektor-Impfstoff, der herkömmliche Impfstoff, plötzlich der Böse war und die mRNA-Impfstoffe die sind, die sich jeder geben wollte, der Ferrari und den Impfstoffen. Das ist auch interessant. Insofern merkt man da auch, passend zurück zu Long-Covid, wie so ein paar Sachen sich drehen, in der Diskussion sich drehen und sich verändern. JS, willst du noch was ergänzen? Dann los.
Ich wollte nur sagen, dass es wirklich super ist, dass man jetzt nach der BioNTech-Impfung direkten Kontakt zu Bill Gates hat. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der sich noch nicht geimpft hat, also unbedingt hingehen. Bill ist ein super netter Typ, also muss man unbedingt machen.
Hauptsache Bill Gates gut, also alles Beste.
Und JS,
das ist ganz wichtig.
Und JS, er hat sich ja von seiner Frau scheiden lassen. Vielleicht ist das eine Chance.
Ja, für mich jetzt persönlich nicht.
Nein, aber alles gut. Weiß ich doch. Alles ja. Gut. Ja, was sagst du? Wollen wir so langsam zum Schluss kommen? Zeitlich wäre es, glaube ich, in Ordnung.
Ja, also wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt an Herrn Prusti, dann können wir die Runde heute schließen, denke ich.
Genau, vielleicht so ein bisschen als Schlussfrage wäre mein Vorschlag an euch, bevor wir dann gerne nochmal Herrn Prusti mit dazu nehmen. Eine ganz einfache Frage, was ist denn heute für euch neu gewesen? Ich glaube, vieles hat man ja schon mal irgendwo gehört, gelesen, gesehen. Was würdet ihr sagen, was sind heute die Dinge, die für euch neu waren oder euch überrascht haben? Was war vielleicht so ein bisschen heute der Catching Fact, nennt man es in den englischen Podcasts immer, den man mitnimmt? Ist leider der Begriff, der da benutzt wird. Schlag mich nicht dafür. Was würdet ihr sagen? Was wäre es gewesen? Vielleicht fängt Aha mal an als Moderatorin.
Ja, also mich haben die Forschungserkenntnisse von Herrn Prusty überrascht. Also die Verbindung der Long-Covid-Folgen oder ja der Infektionsfolgen mit den wieder aktivierten Herpesviren. Das war mir total neu. Und ja, damit werde ich mich, denke ich, noch intensiver auseinandersetzen. Ich bin gespannt, wie das in den folgenden Wochen und Monaten vielleicht auch in den Medien und in der breiteren Wissenschaft aufgearbeitet wird.
Dann mache ich jetzt einfach weiter. Ich habe ja nicht so viel gesagt heute. Nee, aber ich bin auch sehr erstaunt gewesen, dass dieses Herpesvirus auch auf die Long-Covid-Folgen so viel Einfluss haben kann. Das dachte ich gar nicht. Ich dachte, das liegt nur so an dieser einen Krankheit, weil es ja meistens auch so publiziert wird, aber dass der noch so den entscheidenden Einfluss hat, sag ich mal, war mir noch nicht bekannt.
Ja, also mir geht es da ganz genauso. Den Zusammenhang, den fand ich auch sehr überraschend. Was ich aber auch sehr überraschend fand, dass alle Bevölkerungsgruppen davon beteiligt sein können, aber vor allem eben die Mittelaltrigen, also nicht mal jetzt unbedingt die Älteren, die ja doch des Öfteren bei anderen Folgen im Fokus standen, sage ich jetzt mal, sondern dass es dann wirklich diesmal die ja in der mittleren Generation sind.
Einer beiden JSTM, was war für euch noch überraschend?
Kann ich ja einfach mal anfangen. Also erstmal muss ich mich für mein Englisch in dieser Folge entschuldigen. Ich hoffe nicht, dass irgendein Englischlehrer oder irgendeine Englischlehrerin sich das hier anhört. Und
dann das Englisch war super. Also wirklich.
Hat sich das Auslandsjahr doch gelohnt. 4 Monate. Ich muss tatsächlich sagen, ich könnte jetzt gar nichts Konkretes sagen. Also ich bin Ihnen auch da sehr, sehr, sehr dankbar. Sie haben so viele Informationen reingebracht und wahrscheinlich ist das die erste Folge, die ich mir nochmal selber anhören muss. Herr Kabisch, dann müssten Sie mir nur rausschreiben, wann ich spreche, dass ich darüber skippen kann. Aber wirklich, vielen Dank und es waren wirklich so viele Informationen. Ich kann jetzt gar nichts Konkretes nennen, ehrlich gesagt. Also
JS, ich setze extra für dich nur Kapitelmarken, damit du darüber springen kannst. Das ist sehr klar, logisch. TM, was würdest du mitnehmen?
Ich stimme Ja, also ich stimme meinen Vorrednern komplett zu. Du eines mit den Herpesviren und dass das auch teilweise so ein erbliches Ding ist, also dass man das schon im Körper haben kann, dass das dadurch aktiviert wird und auch vor allem wird es, dass das gerade echt viel Input war heute in so einer kurzen Zeit und dass das, dass da viele Sachen waren, die neu waren.
Ja, und deshalb glaube ich umso mehr, dass es gut war, dass wir uns das in dieser Sommerreihe einmal angenommen haben, denn wenn man ganz ehrlich ist und zu Long-Covid kann man zwar manches lesen und manche Forschung vielleicht auch sehen, aber so richtig viel Erkenntnisse gibt es nicht. Insofern war das heute vielleicht so ein Schritt dabei. Dementsprechend glaube ich, ich spreche im Sinne auch von Aha, wenn wir Herrn Prusty herzlich danken, dass er heute bei uns war, dass er sich die Zeit genommen haben. Auch herzlichen Dank für den langen Mailverkehr, den wir vorher hatten, mit den vielen Absprachen, den vielen Hilfestellungen. Sie waren, das kann ich an der Stelle auch offiziell hier sagen, der Einzige, der so richtig reagiert hat von den wenigen, die ich in Deutschland gefunden habe, die dazu forschen. Dementsprechend großen, großen Dank für Sie, Ihre Zeit, die Versuche, es auf Deutsch zu leisten und die Akzeptanz, es dann auf Englisch auch zu machen. Ich glaube, das passt. Herzlichen Dank.
Thank you very much. Dankeschön, ja.
Sehr schön. Und natürlich herzlichen Dank auch an Aha. Das habe ich bei der zweiten Folge übrigens in der Sommerreihe, als es um Medien ging, wo JS und LZ moderiert haben, ordentlich versaut, weil da habe ich nämlich nicht mich fleißig bedankt. Hole ich jetzt nochmal nach. Sonst Aha, herzlichen Dank für deine Moderation. Und
ich haben sie bei mir auch nicht erkannt.
Stimmt. Dann alles. Gut, das ist die letzte Folge. Stimmt nicht, ist die vorletzte Folge der Sommerreihe, aber fast die letzte. Dann nehme ich es nochmal zurück, auch für LP natürlich. Aber Aha, herzlichen Dank. Und ich muss sagen, es hätte heute kein anderer oder vielleicht keine andere, vielleicht nur wenige, so moderieren können, denn ich weiß nicht, ob ich die Fragen auf Englisch so hinbekommen hätte. Verstanden habe ich sie zwar, aber dementsprechend herzlichen Dank, Aha.
Es war mir eine Freude.
Genau, es war mir ein Fest. Und apropos Fest, wir sind mit unserer Sommerreihe offiziell an der Stelle durch. 6 Folgen waren angekündigt, aber wir wären ja nicht besonders, wenn wir nicht noch was Besonderes in petto hätten. Dementsprechend folgt in der nächsten Woche noch eine Folge dieser Sommerreihe, die dann als Sonderfolge tituliert ist. Denn als wir diese Sommerreihe geplant haben, gab es dann irgendwann mal Mails von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, ihr macht was zu Corona und sollt nichts zur Schule machen als ein Podcast, der aus Schule kommt. Huh. Dementsprechend werden wir in der nächsten Woche noch auf Corona und Schule gucken mit Björn Nölte zusammen. Und dann haben wir, glaube ich, eine ganz runde Sommerreihe hinter uns. Wie immer sagen wir herzlichen Dank, wünschen und freuen uns über jede Form von Feedback. Ihr kennt die Kanäle ja alle. Alles Weitere findet ihr sonst in den Shownotes. Und übrigens, falls jemand von euch ganz große Probleme hatte bei dem Verstehen von irgendwelchen englischen Passagen, so ein paar Kernpunkte werde ich in die Shownotes nochmal aufnehmen, sodass man das da auch nochmal nachlesen kann. Ins Outro gehen wir heute mit einem Beispiel von einer Long-Covid-Erkrankten, die kurz schildert, wie sie sich gefühlt hat. Und das deckt sich dann relativ gut mit dem, was wir heute immer so schön gehört haben. Herzlichen Dank fürs Hören, bleibt gesund und dann bis bald. Ach übrigens, im September dann ja mit Melanie Brinkmann, da können wir alle diese Sachen ja nochmal aufnehmen. Das passt ja, besser kann die Steilvorlage gar nicht sein. Sie hörten die Sommerreihe des Politikgeflüster-Podcasts. In der Reihe Corona und schauen wir uns verschiedene Einflüsse des Coronavirus an. Auf Sport, auf Jugend, auf Politik. Alle Bereiche werden von uns in 45- bis 60-minütigen Clips betrachtet. Wie immer gilt, hört rein, schickt uns Feedback und werdet zum Flüsterer.
Die Kanadierin Violaine Cousineau erkrankte vor mehr als 5 Monaten an Covid-19. Bis heute hat sich die 47-jährige Lehrerin aus Montreal nicht vollständig erholt. Ich fühle mich, als wäre ich in ein paar Jahren um 30 Jahre gealtert. Die Person, mit der Sie jetzt sprechen, ist nicht die Person, die ich normalerweise bin. Ich bin sehr, sehr energisch. Ich habe eine kräftige Stimme. Ich bin eine Lehrerin. Man kann mich hinten in der Klasse hören. Ich bin normalerweise sehr klar im Kopf.